Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Private-Label ist im B2B-Bereich. Anderer Begriff ist OEM. Die Tatsache, dass ein Hersteller, meistens anonym, unbekannt, für eine bekannte andere Marke mit viel Werbemitteln aufgepimpt Produkte herstellt.
Ja, herzlich willkommen heute mal wieder bei den Greenologen Pet Panel Podcast. Ich bin der Joe und natürlich habe ich meinen Co-Host mit dabei, oder nicht Co-Host, sondern meinen Greenologen, den Klaus.
Ja, hallo. Ich freue mich, endlich wieder nach etwas Abstinenz mit dir zusammen ein spannendes Thema aufarbeiten zu können.
Oh, ob das spannend wird, werden wir ganz einfach die Zuhörer entscheiden lassen. Wir haben immer Spaß dabei und es ist immer spannend irgendwie, auf jeden Fall. Na, aber heute geht es mal um ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Ich persönlich, du natürlich auch, sonst hättest du es nicht rausgesucht. Das ist ja auch deine Idee gewesen. Bist du nur Marke oder auch schon Hersteller? Ja, viele nennen sich Hersteller, sind aber kein Produzent von Tierfutter. Viele tragen einen Markennamen, sind aber eigentlich eine Handelsmarke. Ab wann wird denn aus einem Markennamen eine echte Marke und wie kann die Endkundin das erkennen? Wo ist das wichtig für die Kaufentscheidung und letztlich natürlich die Ernährung? Und wenn du in ein Geschäft gehst, in irgendeinen Zoofachhandel oder du guckst einfach nur im Internet, wo kann denn heute der Verbraucher, der Hunde, der Tierbesitzer überhaupt erkennen, dass es sich dort tatsächlich um eine Ware oder ein Produkt dieser Marke handelt oder ob es nur ein Private Label ist? Dafür müssten wir erstmal das Wort Private Label für viele erklären. Was ist ein Private Label, Klaus?
Die wenigsten wissen, Red Bull zum Beispiel ist eigentlich ein reines Private Label, ist kein Hersteller, ist reine marketinggetriebene Money-Making-Machine.
Oh, das wusste ich auch nicht. Tatsächlich ist das so?
Ja, kein Hersteller. Ist eine Multimilliarden-Marketing-Maschinerie. Sehr geschickt eingefädelt, unglaublich profitabel.
Jetzt kommst du ja aus einem Bereich, du hast ja über 20 Jahre lang bist du ja im Pet-Food-Bereich sehr aktiv gewesen, bist du heute auch noch, aber ich sag mal bei einem größeren Konzern, da habt ihr doch auch mit Sicherheit Private Labels hergestellt, oder?
Ja und nein, das ist eine hochinteressante Frage. Als ich angefangen habe, war ich jung und naseweiß oder grün hinter den Ohren auf jeden Fall. Ach, grün hinter den Ohren war ich damals schon, genau.
Genologe. Siehst du, da haben wir schon wieder. Ich wollte gerade sagen, warte mal, du bist jetzt zwar älter, aber du bist immer noch grün hinter den Ohren. Da haben wir nämlich wieder den Grinologen.
Das war gut.
Green-Orologen.
Genau, jetzt haben wir uns beide eingefangen. Super, gefällt mir. Als ich angefangen habe, in der Tat war ich quasi vor der damals unlösbaren Aufgabe gestanden, eine für damalige Verhältnisse riesige, für heutige Verhältnisse mini-kleine Produktion auszulasten. Und damals war mir zumindest vollkommen unklar oder ich habe auch keinen Plan gehabt, wie ich die Marke damals, die eigene Marke hätte so groß machen können, um diese vielen, vielen Tonnen an Futter zu verkaufen. Heute ist das eine Lachnummer, mittelmäßige, erfolgreiche Marke hat diese Tonnage. Aber, und jetzt komme ich zu der Antwort von der Frage, ich habe mich damals dafür entschieden, einzelne Private-Label-Kunden zu suchen. Ehrlicherweise kamen die auf mich zu auch oftmals. Und mit denen zusammen einen Markt aufzubauen und mit denen zu wachsen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die Synergien, die zwischen Handelsmarken und Industriemarken bestehen, nämlich Lessons learned, Rohstoffkenntnisse, Verpackungs-Know-how, Anforderungen des Marktes, so zu kombinieren, dass auf der einen Seite eine Differenzierung möglich und auch nötig ist, ja, Differenzierung zwischen den Marken. Auf der anderen Seite aber auch im Hintergrund Synergien zu Skaleneffekten geführt haben, die einfach Kostendegression zur Folge hatte und deswegen für alle Beteiligten positiv waren. Also von dem her, ich hatte damals die Entscheidung und die würde ich auch heute wieder treffen, in Schwerpunkt Marke, aber auf jeden Fall mit einzelnen Handelsmarken oder Private-Label-Kunden zusammenzuwachsen.
Also ging es da letztendlich nur darum, Reichweite zu erzielen? Im ersten Schritt?
Es ging in, also wenn man beginnt, ein Hersteller zu sein, dann muss man die ganzen Herstellerfragen lösen. Und die sind meistens über Übung macht den Meister und viele, viele Tonnen Produktion zu finden. Also die erste Herausforderung war, die Produktion und die Produkte so hinzubekommen, dass der Markt sie exzellent findet. Die Reichweite ist dann, also damals zumindest, heute weiß ich nicht, ob das sich noch genau dahin, sicher, ich bin sicher, dass es nicht mehr Copy and Paste ginge. Damals war es eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das, was die in den Nullerjahren auf jeden Fall und in den Zehnerjahren dann auch noch passiert ist, so ist zum Beispiel auch Platinum und Wolfsblut groß geworden, ja. Dass eigentlich so eine Community entstanden ist. Also heute würde man Community sagen, damals war es eher so eine Peer-Group, ja, so einfach Leute, die sich halt getroffen haben und die erzählt haben, welches Futter total super ist und hip und in. Und heute gibt es so eine unendliche Vielfalt von Marken, dass das gar nicht mehr möglich ist, darüber eine Wellenbewegung zu schaffen, ja, weil dafür gibt es einfach viel zu viele singuläre Partikularinteressen.
Wenn du jetzt aber Hersteller gewesen bist, bist du ja letztendlich derjenige, der die Verantwortung für die Inhaltsstoffe und für auch die Zusammensetzung der verschiedenen Rezepturen ist. Also du bist der Verantwortliche dafür. Das ist ja was anderes als derjenige, der jetzt letztendlich nur als Private Label etwas verkauft, weil er sagt, so, ich finde das, was ihr produziert, richtig gut. Wer hat jetzt von beiden in dem Moment den größten Verantwortungsbereich da drin?
Ist total spannende Frage. Es gibt eine Verantwortungsdiffusion, und es gibt eine ganz klare getrennte Verantwortung. Fangen wir mit den klar getrennten Verantwortungen an. Das ist die Rohstoffbeschaffung, Auswahl und letztendlich der Einkauf und die Vorhalten dieser Rohstoffe. Natürlich auch der Produktionsprozess, also das Know-how auf der einen Seite, aber dann die Maschinen und natürlich auch die Personen, die das können. Das ist alles volle Verantwortung des Herstellers. Und das ist auch gut so. Meistens sehr kapitalintensiv. Bedarf einem großen Investitionsvolumen und hat auch meistens was mit einer sehr guten Vernetzung im Lieferantenbereich zu tun. Das ist ganz klar getrennt von dem Know-how des Private Label. Kunden, der dann in der Regel seine Peer Group super kennt, Zielgruppendefinition hat, die Marke als Orientierung im Markt als nicht nur gesetzt hat, sondern auch für ihre Verbreitung sorgt und natürlich auch Wachstum generiert. Und die Verantwortungsdiffusion, also die in der Mitte befindliche, ich sag mal, Schnittstelle, die liegt eindeutig in dem Produktmanagement und in der Produktion von einem sehr stabilen QSQM, also Qualitätsmanagement und Qualitätssysteme, gepaart mit einer sehr guten Development, also mit einer sehr guten Produktentwicklung. Und das Ganze in konzertierten Aktionen mit dem Private Label. Also wenn man dieses Spiel, diese Klaviatur, ich sag mal, perfektioniert, dann hat man eine reibungsarmen bis reibungsfreien synergistischen Effekt.
Wenn ich mir das jetzt aber angucke, sage ich mal von Inhalten her, das, was ich vorhin meinte, ja, das heißt, du bist ja dafür zuständig, dass die Inhalte auch zu 100% funktionieren. Das heißt, das Rezept wird hergestellt, die Inhaltsstoffe müssen stimmen, kommt jetzt irgendwie ein was weiß ich, man hat es ja ab und zu mal, dass irgendwo ein Produkt zurückgerufen wird, weil gesagt wird, da ist so viel von dem und dem drin, ja, wir haben das, wir müssen es zurücknehmen am Markt. Fällt das dann auf die Marke, auf das Private Label Marke zurück oder fällt es auf euch zurück?
Also das hängt davon ab. Leider gibt es keine eindeutige Antwort. Die klassischen Rückrufe, wie zum Beispiel Salmonellen in BARF-Produkten oder Krankheitserreger im Allgemeinen, oder auch die Klassiker sind, sind Glasscherben oder Glas oder Metallsplitter oder weniger
Blaue Tüte habe ich ganz oft gesehen. Blaue Tüten.
Das sind blaue Tüten, Plastikfetzen in Produkten. Das sind eigentlich alles Hersteller, am Schluss dann Herstellerverantwortlichkeiten, wobei der Inverkehrbringer ist eindeutig der Private-Label-Kunde. Also der Inverkehrbringer wird aufgefordert, das zurückzubringen oder umgekehrt, der Hersteller bekommt die aus der Zulieferindustrie die Informationen. Das kann beidseitig passieren. Der eine muss die Ware dann zurückholen und der andere muss sie entsorgen und bezahlen. Also irgendwo dazwischen bewegt man sich. Manchmal gibt es eine Versicherung, die dann sowas trägt. Es gibt aber auch die wirklich falsche, zum Beispiel Deklaration am Ende, die zum Beispiel zu einer Abmahnung führt von Seiten der Regulation. Das kann natürlich beim Inverkehrbringer nachher alleine aufschlagen. Also es hängt so ein bisschen davon ab. In der Regel, ich würde jetzt mal sagen, dass über 50% der Verantwortlichkeiten beim Hersteller liegen.
Wenn jetzt so eine Marke nach außen geht, wenn ich mir vorstelle, ich bin Marke und ich sage ganz einfach, ich möchte ein Private Label Produkt jetzt aufbringen und würde ein Produkt von euch bei mir als OEM, wie du es ja gesagt hast, aber unter eigenem Namen dann praktisch verkaufen. Und ich stelle irgendwann fest, ich kriege ganz viele Reklamationen oder ich kriege Rückmeldungen davon, dass den Tieren es vielleicht nicht gut geht. So, welche Möglichkeiten habt ihr denn, wenn es jetzt meinetwegen 10 Marken sind, die sich damit etablieren nach außen und eine kommt und fängt an zu meckern und die andere nicht? Würdet ihr in dem Moment darauf reagieren und ein Produkt verändern? Weil es schadet ja mir als Marke.
Ja und nein. Also der Knackpunkt ist, wenn es objektivierbar ist. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Trockenfutterhersteller bin und habe einen mangelnden Stärkeaufschluss im Prozess, weil ich den nicht beherrsche, dann habe ich Durchfall beim Tier. Und das ist dann zuerst mal unabhängig vom Produkt, wobei es gibt auch einzelne Rezepturen, die diesen Case besonders verstärken. Also wenn der stärkereiche Rezeptur oder Stärken, die schwer aufschließbar sind oder mit einem sehr hohen Durchsatz in dem Herstellungsverfahren gefahren werden müssen und dadurch sinkt der Stärkeaufschluss. Ja, es gibt diverse Gründe, weshalb das passiert. Und das wäre dann, ich sag mal, Private Label Kunden unabhängig. Ja. Im anderen Umkehrschluss gibt es aber auch, wir hatten den Fall schon mal im Podcast, den Fall, dass Kunden sagen, ja, ich will ein Futter ganz ohne Kohlenhydrate oder so. Und dann kannst du halt im Trockenfutterbereich, musst du eigentlich sagen, ich kann es nicht liefern, weil das gibt's nicht. Wir brauchen Kohlenhydrate, um die Kroketten zu stabilisieren. Ja. Beim Nassfutter gibt es ähnliche Beispiele. Also von dem her, das hängt sehr vom Einzelfall ab. In der Summe ist das Spannende und natürlich auch das Know-how des Herstellers, der dann vor 20 Jahren gab es noch relativ wenig Hersteller. Und es war eine ziemlich klare Trennung zwischen Markenherstellern, also Hersteller mit Marke und andere. Zum Beispiel sehr bekannt ist Pedigree oder Mars als Mutterkonzern, der dann Royal Canin auch gekauft hat, und auf der anderen Seite und Nestlé zum Beispiel, die in der Regel oder überhaupt kein Private Label herstellen. Die machen das nicht, aus Prinzip nicht. Also die haben nur Werke, die selbst ihre eigene Marken bespielen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die reinen Private-Label-Hersteller, die es damals auch schon gibt und heute auch noch. Die sind eigentlich sehr stark konsolidiert. Dieser ganze Bereich ist massiv konsolidiert worden in den letzten Jahren aus verschiedensten Gründen und auch nach immer mehr nach Osten gerückt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Mischhersteller, die ein bisschen Marke oder viel Marke und ein bisschen Private-Label machen.
Wenn ich jetzt Kunde bin und ich gehe, wie gesagt, in den Sofahandel oder im Internet, ich schaue mir etwas an, ich kann es ja eigentlich gar nicht mehr oder ich kann es eigentlich ja gar nicht unterscheiden, was ist jetzt ein Hersteller und was ist eine Marke. Was würdest du unseren Zuhörerinnen mitgeben, worauf geachtet werden muss? Wodurch kann man das überhaupt erkennen? Das Markenversprechen nach außen sieht ja immer toll aus. Marketing ist klasse. Ja. Jetzt würde ich aber als Beispiel zu dem Fall kommen. Du verkaufst dein Produkt selber als Hersteller unter deinem Namen und ein OEM verkauft das gleiche Produkt unter seinem Namen. Wie kann ich denn jetzt erkennen, wer ist wer?
Also, es gab mal in der guten alten Zeit, die nie so gut war, wie wir sie glaubten.
Wie früher immer war. Die alte Zeit war besser.
Gab es die Situation, dass die teuren Industriemarken auf Sichthöhe im Regal lagen und unten war dann so die billige weiße Verpackung, auf die dann Ja stand oder keine Ahnung was. Unten war es einfach 5 Euro billiger, oben war es 5 Euro teurer und jeder, der oben hingegriffen hat, hat sich moralisch oder sachlich, inhaltlich besser gefühlt, weil er dachte, es wäre einfach ein besseres Produkt und der andere, der hat halt unten zugegriffen. Diese Zeit gibt es überhaupt nicht mehr. Also vielleicht gibt es die in Teilen, in manchen Supermärkten, in Frankreich noch, in Osteuropa vielleicht. Ansonsten ist die Unterscheidung zwischen Industrie- und Handelsmarken fast nicht mehr möglich. Ich will mal ein paar Beispiele geben. Also ich nenne keine Namen, sondern ich will einfach versuchen, Beispiele zu nennen. Also es gibt die offene und die geschlossene Deklaration. Unsere Hörerinnen wissen das natürlich. Ich sage es trotzdem für die, die vielleicht nicht ganz assur sind. Eine geschlossene Deklaration sind die klassischen Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse zum Beispiel, die einfach unter deren Name sich alles subsumiert, was an tierischen Bestandteilen eben im Produkt ist. Dadurch wird weder klar, welche Tierart verwandt worden ist, noch welche Bestandteile des Tieres, also welche Teile des Schlachtkörpers zum Beispiel integriert worden sind. Andere haben eine offene Deklaration, wo dann eben steht zum Beispiel Huhn oder sogar Hühnerfleisch oder Magen, Leber und Herz oder sowas. Und die Tendenz kann sein, dass eine Industriemarke eben offen deklariert, weil sie und das ist die Natur einer Marke, Orientierung geben soll im Dschungel der Möglichkeiten. Und Orientierung bedeutet, dass die Person, also die Hundehalterin, die bewusst eine Entscheidung, eine Kaufentscheidung treffen will, für das Beste für ihren Hund das Beste zu geben, dass diese Kaufentscheidung aufgrund der zum Beispiel Zutatenliste geführt wird. Und da gilt es auf der einen Seite die Zusammensetzung sich anzuschauen, auf der anderen Seite aber auch die vollständige Nährstofftabelle inklusive der Zusatzstoffe und natürlich auch sonstiger Dinge. Und je mehr draufsteht, desto eher kann man davon ausgehen, dass, und jetzt komme ich zu einer Unterscheidung zwischen diesen zwei Begriffen, die meistens in meinem Berufsleben richtig war. Und zwar Industriemarken oder einfach aktiv gemanagte Marken haben ein wirkliches Produktmanagement. Also jemand mit Ernährungs-Know-how, Ernährung, Zutaten, Rohstoff-Know-how hat, Kompositionswissen hat und natürlich auch Prozessfähigkeiten haben muss. Also wissen muss, in welchem Prozess welche Qualitäten erzeugt werden können. Und diese Person, wenn die von der Marke bezahlt wird und dann dementsprechend auch in den Dienst dieser Marke sich stellt, das ist meistens die Unterscheidung und diese Person hat für sich selber den Anspruch, auch das bestmögliche Futter zu produzieren und das zeigt sich dann auch in der Transparenz, in der Offenheit, die eben auf der Deklarationsebene geführt wird. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden, dieses sehr komplexe Thema.
Ja. Wenn ich jetzt mich für eine Marke entscheide und lese mir das so durch, was denn, sag mal, auf dem Produkt draufsteht und sagst so, wow, das ist wirklich toll, das ist super klasse. Und würde feststellen, dass natürlich da jemand anders auch der Hersteller ist. Nicht immer steht es ja drauf. Ne? Manchmal steht es ja drauf, wird produziert von, für. Ne? Ja, da steht ja dann drauf, was weiß ich, bist bei einem Discounter oder sowas, kaufst du etwas, wenn du unten drauf guckst, siehst du, hergestellt von, ne? für die Marke. Ja, ja. So, und ist es denn so, dass, hast du es so erlebt, dass Marken sich manchmal besser darstellen, nach außen hin ein Produkt besser darstellen als das, was ihr als Hersteller vorgebt?
Also mal abgesehen davon, dass der Inverkehrbringer, das ist derjenige, der dann nachher bei Presseprodukten würde VISDP stehen, verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes, verantwortlich im Sinne des Futtermittelgesetzes ist der Inverkehrbringer, das ist der dessen Adresse draufsteht, inklusive Telefonnummer und Service-Hotline und E-Mail. Und dieser Inverkehrbringer ist nicht derselbe, der Hersteller ist. Der Hersteller outet sich durch die Herstellernummer. Also gibt es eine Herstellernummer, die ist europaweit geregelt. Jeder Hersteller hat so eine Nummer, die ist einmalig und ist auch, kann man aber in keinem Internetverzeichnis finden. Also diese Nummer, die ist meistens, fängt mit DE an oder also für Deutschland oder für FR oder wie auch immer. Und dann kommt eine kryptische Zahl, weil in Deutschland wir dem Föderalismus unterliegen, kommt dann eben BY oder NN oder wer auch immer, auf jeden Fall das verschiedene Bundesland. Und so kann man unterscheiden, der eine ist der Hersteller, der andere ist die eigentliche Marke. Die Marke ist oftmals national, international, kann auch ein ausländische Marke sein. De facto ist die Verantwortlichkeit zuerst mal immer bei dem, der das Futter dem Händler verkauft hat. Und das ist nie der Hersteller. Also der hat zuerst mal sowohl die Hotline zu betreuen, die direkten Kundenanfragen, aber auch Reklamationen und natürlich Rückrufe zu tätigen.
Wie siehst du es im jetzt aktuellen Markt? Sind mehr Marken nach außen hin aktiv oder sind es ja mehr Hersteller nicht? Aber ich glaube, es sagen zu dürfen, dass mehr Marken unterwegs sind, die sich nach außen hin darstellen und sagen so, wir sind, aber sie produzieren ja eigentlich gar nicht selber.
Also eindeutig, Joe, eindeutig richtig. Eindeutig. Also die letzten 10 Jahre sind so viele Marken, man kann sagen, wie Pilze aus dem Boden geschossen, wie die letzten 20 Jahre davor nicht. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Einmal ist das der Zeitgeist. Also der Zeitgeist sieht die Partikularinteressen einzelner Zielgruppen im Fokus und es gab dann unglaublich viele Marken, die einzelne Aspekte, Teilaspekte, regionale Herkunft, besondere Ausschluss von Rohwaren oder Einschluss von Rohwaren. So gibt es zum Beispiel eine Marke, die Granatapfelkerne quasi alleine nach außen trägt und zum Inhalt hat oder eine besondere Prozessart Ausschluss von gewissen Rohstoffen, die als schlecht gekennzeichnet werden, was auch immer. Unendlich viele Kleinstmarken, Startups sind entstanden Personen, die eigentlich aus dem Hundebereich gar nicht, außer dass sie einen eigenen Hund haben, aus dem Hundefutterbereich gar nicht um ihn kommen, sondern einfach nur sagen, ich probiere es halt, mich zu profilieren und über das Profil meistens dann auch Social Media natürlich Reichweite bezogen bis zur Endkundin durchdringen wollen. Also es gibt viel, viel mehr Marken als Hersteller.
Hast du eine Gewichtung?
Ich würde sagen, 2/3, 1/3, 3/4, 1/4, also
1/3 Hersteller und 3/4 ja, praktisch Marken.
Marken, also die, ohne jetzt die das Marktvolumen abzugreifen, also das Marktvolumen kann durchaus sich anders, also in Euro oder in Tonnen, kann sie sich durchaus anders verteilen, aber die Anzahl der Marken, das würde ich auf jeden Fall mit deutlicher Mehrheit vor Herstellern sehen. Weil Hersteller, die sind auch sehr kapitalintensiv das tut sich auch, also in Westeuropa sowieso tun sich immer weniger Leute an.
Jetzt habe ich so einfach mal die Vorstellung, ich habe meinetwegen mal 5 unterschiedliche Produkte in der Hand und sage ganz einfach, okay, die hören sich alle superklasse an. Ne, nach außen hin vermarkten die sich astrein, wo ich dann echt sage, so, boah, diese Marke hier, die finde ich eigentlich wesentlich besser als diese, aber die da in der Mitte von meinen 5, die ist scheinbar von dem, wie sie sich darstellt, noch am allerbesten. Aber dahinter befindet sich ein und dasselbe Herstellerprodukt. Ist das für den Hersteller nicht irgendwo ein Problem oder ist es ihm egal, weil er einfach nur der Hersteller ist? Es sei denn, er ist natürlich mit seiner eigenen Marke auch draußen.
Also da gibt es mehrere Sichtweisen. Erstmal die Sichtweise des Herstellers. Es gibt MOQs, sagt man dazu. Das sind Mindestmengen, die produziert werden müssen, um eine Sorte zu produzieren. Und die sind sehr hoch, zum Teil 10, 20 Tonnen und mehr, was für eine kleine Marke schon unglaublich viel ist. Also muss man sie erstmal abverkaufen. Ja? Also 20 Tonnen Futter, das sind 20.000 Kilo. Die meisten kaufen, wenn sie einen 15 bis 20 Kilo Hund haben, vielleicht einen 10 Kilo Sack und der hält dann 20 Tage oder so. Also da ist wirklich, muss man sehr, sehr viele Hunde füttern. Und diese MOQs bedeuten, dass dann auch eben genau das passiert, was du sagst, nämlich dass unter einer ein Produkt in viele verschiedene Tüten abgefüllt wird. Ehrlicherweise ist es vollkommen normal, das kann man verurteilen. Übrigens gibt es die auch in ganz unterschiedlichen Preiskategorien. Also ja, das ist so ähnlich wie wenn du in ein Flugzeug mal reinrufen würdest und sagst, jeder sagt jetzt bitte den Ticketpreis, dann werden sehr unterschiedliche Ticketpreise rauskommen und alle sitzen im selben Flugzeug. mit demselben Start- und Landepunkt. Und so ist es bei Futter auch. Nichtsdestotrotz, also die eine Sicht ist die Mindestmenge, die quasi die Hersteller dazu zwingt oder auch die Marken dazu zwingt, aus Kostengründen das zu tun. Auf der anderen Seite ist es so, muss man ganz nüchtern betrachten, dass es ernährungsphysiologisch, also es klingt jetzt hart, was ich sage, vollkommen egal ist, vollkommen irrelevant ist, ob irgendwo 2% mehr oder weniger Protein drin sind. Also das ist einfach egal, oder 1% mehr Fett oder Asche ein 0,5% mehr oder weniger. Das wird natürlich nicht mehr egal sein, wenn es dann 3 oder 5% ist. Und bei Fett ist die Grenze anders als bei Protein. Aber wir überschätzen auch zum Teil die zweite Stelle hinterm Komma, ja. Und die wahren Unterscheidungen, die kommen wo ganz anders her. Von dem her, diese Klaviatur der Private-Label-Hersteller, nämlich ganz viele verschiedene Deklarationen für ein und dasselbe Produkt zu erzeugen, die ist leicht zu spielen.
Ich muss eben meinen Gedanken so formulieren. Mir gehen gerade so viele durch den Kopf, die ich da jetzt gerne fragen möchte. Habt ihr es denn schon mal gehabt, dass ein Hersteller etwas völlig anderes draufgeschrieben hat, nicht völlig anders draufgeschrieben hat, ich meine, du hast es wahrscheinlich gerade eben erklärt, dass er aber etwas anders in die Deklaration reingeschrieben hat, als eigentlich drin ist. Das heißt, er übertreibt eigentlich, damit er eine bessere Markenposition bekommt. Habt ihr da in dem Moment Einfluss darauf, um zu sagen, so stopp, das darfst du nicht?
Also, ist total spannende Frage. Erstens, es gibt ein Futtermittelgesetz, was und eine Verordnung, was in Europa gleich sein sollte, aber sie zwar grundsätzlich übersetzt worden ist, aber auch nicht mehr, und wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, es gibt eindeutige Änderungen oder unterlassene Informationen oder auch hinzugefügte Informationen, und natürlich darf es die eigentlich nicht geben. Tatsache ist es aber am Ende doch so, dass sowohl bei der Zusammensetzung als auch bei Nährstoffen es auch Toleranzen gibt, sowohl Toleranzen in Minus- als auch im Plusbereich, und natürlich auch in der Art und Weise der Darstellung, der Deklarationsdarstellung Unterschiede gibt. Und ganz klar, da wird es gibt Rezepturen, die sind sehr unscheinbar, und dahinter verbergen sich super Premium-Produkte, das glaubt man gar nicht. Andere sind aufgeblasene Marketing-Maschinerien und Geldmachereien, hinter denen aber, wenn man genau schaut und sich das Futter anschaut, sehr schnell klar wird, dass da nichts dahinter ist. Ja, ganz klar, 100%.
Das ist doch in dem Moment eigentlich eine Verbraucherirreführung.
Ja, man muss dazu sagen, dass der Petfood-Bereich es auch sehr leicht macht.
Ja, leider, ich weiß. Spielt sehr viel mit Emotionalität, ne? Und mit viel mit der Problematik. Ja, genau. Das Tier ist ein Lebenspartner. Falsch, aber es ist ein Mitglied der Familie, ne?
Es gibt dadurch, dass es für die Endkundin unglaublich schwer ist, die Qualitätskriterien sowohl in Worte als auch im Produkt dann zu erfassen, spielt die Marke eine unglaublich hohe Wirkung. Das sieht man einerseits in den Suchvolumina im Internet. Also die Suchvolumina für Markennamen ist viel höher wie für die generischen anderen Begriffe. Also das heißt, jeder weiß das, ich bin beim Züchter, der sagt dann, ich fütter das und das, und dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die sehr hoch ist, dass zuerst mal das gefüttert wird, was der Züchter sagt, weil man auch nichts anderes kennt. Oder eben dann die Rezensionen oder eben Kundenrückmeldungen oder Freunde sagen, das und das ist richtig. Also das heißt, der Petfood-Bereich lädt dazu ein, sehr intransparent bis zur Endkundin. Und jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt: zum Teil 100% und mehr Preisunterschiede durchzusetzen. Also es bringt nichts, ein sehr, sehr gutes Futter oder man hat wirklich ein sehr gutes Futter und sagt, okay, also ich senke es im Preis oder mache einen günstigen Preis und verkaufe dann unglaublich viel. Das ist nicht so. Die Logik gibt's nicht. Im Gegenteil, ist es so, dass zum Teil der Preis in der Mangelung andere Unterscheidungsmerkmale als die Identifikation von Super-Premium-Produkt herhalten muss.
Jetzt, der Tierhalter geht natürlich hin und hat sich eine Marke rausgesucht, der er dann halt auch vertraut. Völlig klar. Irgendwann sagst du ganz einfach, ich habe hier ein Produkt, dem vertraue ich, mein Hund kommt da gut mit klar. Der Kunde stellt dann irgendwann fest, warte mal eben, Die Marke scheint eine Rezeptur geändert zu haben. Es ist mir ganz häufig untergekommen, ja, gerade auch in den Beratungsgesprächen mit den mit Endkunden, also mit Tierhaltern bei mir, dass die gesagt haben, ich glaube, die haben die Rezeptur geändert, ja, und fragen dann bei der Marke nach, ja, und dann so, ja, das können wir ihnen gar nicht beantworten. Ist natürlich etwas, was dann nicht unbedingt vertrauensbildend ist, ja, weil letztendlich kann es ja nur der Hersteller dann tatsächlich wiedergeben. Es ist ja, in dem Moment sind wir wieder beim Vertrauen. Verlierst du dann als Hersteller in dem Moment nicht auch irgendwo Punkte, was Vertrauensbasis angeht?
Ja und nein. Also erstmal diesen Fall, den gibt es also ganz klar auch sehr häufig. Und jetzt liegt aber nicht nur immer daran, dass man sagt, ja, hast du was an der Rezeptur geändert? Die Rezeptur kann genau dieselbe sein, aber die Rohware hat sich verändert. Und zwar eine Menge Rohware oder auch eine kleine Rohware hat sich verändert. Oder am Prozess wurde was verändert. Die Produktionsmenge pro Stunde wurde erhöht oder erniedrigt. Ein anderer Lieferant aus dem Ausland wurde aufgeschaltet, weil er 5 Euro billiger ist oder so. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich verliert man auf der einen Seite die Reputation. Auf der anderen Seite ist es so, ich will jetzt niemanden verteidigen, aber es sind halt auch natürliche Rohstoffe, in der Regel oder meistens zumindest, und die unterliegen auch gewissen Schwankungen, sowohl farblicher Natur als auch inhaltlicher Natur. Jetzt nicht brutale Unterschiede, aber es kann schon Unterschiede geben, gerade was farbliche Nuancen angeht und so. Was mir am häufigsten vorgekommen ist, was wirklich auch echt beim Tier Probleme verursacht, ist die der Produktionsprozess, also das heißt der Aufschluss von Nährstoffen. Wenn der sich um wenige Prozent verändert, dann gibt es ganz oft Probleme beim Tier.
Jetzt sind ja auch einige Hersteller da draußen, die, oder sagen wir mal Marken, die sich als, ja, nicht direkt, aber wenn du mal das so liest, was sind wir über uns mit allem drum und dran, ne, dann positionieren sie sich ja eigentlich so, als wären sie Hersteller. Wie wäre dein Statement da an all diese Marken, die sich als Hersteller draußen so platzieren?
Also ich glaube, das ist eine sehr, also vielleicht die wichtigste Frage, weil was ist ein Hersteller automatisch besser, ja, also als eine Marke? Ich glaube nicht. Und die Herstellerdefinition wird dann von den Leuten so gesehen, dass das ja in unserem Auftrag unsere Rezeptur ist, die dann woanders gemacht wird. Das ist die Aussage, die ich ganz oft höre. In der Sache mag das auch stimmen, bis zu dem Punkt, wo der Hersteller sagt, das kann ich nicht machen. Wenn der Hersteller sagt, das kann ich, dann ist es nicht wahr. Und oder der Hersteller macht was der Markeninhaber nicht weiß. Oder nicht wissen kann oder auch nicht nachfragt. Es gibt zum Beispiel diverse technische Hilfsstoffe, die in der Rezeptur nicht zu finden sind, die aber vom Hersteller durchaus eingesetzt werden. Und diese technischen Hilfsstoffe verändern alles Mögliche. Sonst wären sie ja nicht da, ja. Also ist ja logisch. Und von dem her, also das ist echt eine Herausforderung. Ich kann nur jedem empfehlen, der ernsthaft sich mit der Ernährung seines Hundes auseinandersetzt und auch bewusst die richtige Entscheidung treffen will, durchaus zu versuchen, auch ernährungsphysiologisch wichtige Fragen der Marke zu stellen und zu schauen, wie die antwortet. Wenn die oberflächlich und eher so eine Hotline-Geschichte antwortet, dann ist es meistens nicht unbedingt ein Produktmanager. Wenn aber wirklich sachlich fundiert gute Antworten kommen, dann kann man schon davon ausgehen, dass da Prozess-Know-how auch da ist.
Würdest du denn, wenn jetzt eine Private Label, also eine Marke kommt und sagt so, wir haben einen ganz bestimmten Wunsch an dich als Hersteller, dass du ein Produkt für uns dahingehend veränderst, dass da ganz bestimmte Stoffe drin sind. Weil wir halt feststellen, es wird ganz oft gefragt nach, was weiß ich, ein bisschen mehr Probiotika drin, ja, oder wir wollen da ein bisschen mehr Kurkuma drin haben und so weiter. Ihr stellt ja in dem Moment erstmal ein Produkt für viele her. Ist das etwas, wo eine Marke Einfluss hat, auch auf den Herstellungsprozess?
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch die Existenzberechtigung einer Marke, dass sie sich ausdifferenziert. Also erstmal gibt es schon auch Private Label Hersteller mit Rückgrat, wobei die gibt es nur ganz selten, die einfach sagen, dass sie gewisse Dinge nicht machen, ablehnen, verneinen, zum Beispiel gewisse Rohwaren auch nicht organisieren. Es gibt zum Beispiel Hersteller, die es organisieren kein Pferdefleisch. Pferdefleisch ist wirklich ein sehr schwieriger Bereich. Oder auch die gehen stellen nur Alleinfuttermittel her, die wirklich den FEDIAF-Richtlinien entsprechen. Und nicht Ergänzungsfuttermittel ist. Ja, mhm. Also die Unterscheidung, die kennen unsere Hörerinnen natürlich auch. Also da gibt es viele Graubereiche und auch Schwarzbereiche, die durchaus begangen werden. Im Großen und Ganzen bin ich aber sicher, dass da schon die meisten richtig arbeiten und auch diese Unterscheidungen oder auch Grenzen ziehen und auch angenommen werden. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass da nur Wildwesten ist und jeder schießt, wie er will.
Okay. Wenn ich Tierhalter bin sauer. Warum sollte ich das nicht tun? Nein, Spaß beiseite. Also, aber es wäre dann für mich als Private Label durchaus denkbar. Okay, ich habe meinen Namen gut aufgebaut, aber ich möchte ein bisschen mehr Profit machen. Ich suche mir ganz einfach einen anderen Hersteller, der sowas Ähnliches herstellt. Der Kunde merkt es ja vielleicht gar nicht. Er sieht ja nur meine Marke. Denkbar ist das ja, oder?
Auf jeden Fall. Also mal abgesehen davon, dass der Hund nachher es merken könnte.
Ja.
Und es wird natürlich, und es gibt auch nie, also wenn du zwei verschiedene Produktionen hast, kommt nie dasselbe raus. Mhm. Nie. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Es kommen immer unterschiedliche Kroketten raus oder unterschiedliche Nassfutter. Ich glaube, dass es eine gewisse Entwicklung aber auch gut ist. Also die muss ja nicht immer nur billiger sein. Es kann auch durchaus besser sein. Wichtig ist einfach das Beschäftigen mit dem Futter. Und das Aussehen ist das eine. Das muss nicht immer sein, dass schön aussehendes Futter super gut ist. Also ich kenne zum Beispiel viele Doseninhalte, die durchaus lecker aussehen oder beziehungsweise eher aussehen wie halt, keine Ahnung, wie Fleisch. Aber man muss immer dazu sagen, ein Beispiel ist, gekochtes Fleisch ist nie rot. Das gibt's nicht. Also die Hühnerbrust wird weißlich und das Rindfleisch oder der Steak, was man bereitet, so bräunlich. Das, was da im Hunde in der Hundedose drin ist, das ist ganz oft dann rötlich und das ist künstlich. Und solche Momente, das muss auch gesagt werden. Da muss sich jeder Endkunde nachher fragen: Will er beschissen werden oder will er eigentlich ein naturbelassenes Produkt haben? Und so kann man natürlich auch das eine oder andere entlarven.
Klaus, es steht aber drauf Natur. Also gehe ich ja davon aus, dass es Natur ist. Du erzählst mir jetzt gerade das Gegenteil.
Ja, mit der Natur, also erstmal, das ist Natur kein richtiger beschützter Begriff. Es gibt zwar in der FEDIAF-Richtlinie Guidance eine Klarheit, die Natur oder natürlich geklärt hat oder klären will. Genauso wie in den USA. Die AFCO hat auch eine Guideline für Natural und All Natural und so weiter. Aber da muss man sich freiwillig dran halten. Mhm. Ja, es gibt kein Gesetz, was sich dann nachher, es gibt jetzt eine Green Claim Directive, die Greenwashing klar verurteilt. Und da gibt es auch gewisse Regeln, die in einigen Jahren dann geahndet werden können. Ehrlicherweise wird das aber gerade alles ziemlich zurückgeschraubt, ja. Also die gesamte EU-Legislative wird da ziemlich entschärft gerade. Also von dem her befürchte ich, dass der echte Transparenz- und Verbraucherschutz da oftmals im Petfood-Bereich nicht so gegeben ist, wie man sich das vorstellt.
Meine letzte Frage. Du kaufst ja nicht nur Ware als Hersteller und packst da letztendlich ein Etikett drauf. Einmal für dich selber und natürlich dann letztendlich auch, wenn du ein OEM hast, dann produziert ihr das ja auch direkt mit dem entsprechenden Label von dem OEM, ne? Oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Jetzt gehst du ja buchstäblich bei allem in Vorleistung. Finanziell, technologisch, aber auch moralisch. Ja, da ist ja auch sehr viel Moral drin und sehr viel Herzblut da drin. Warum ist es dir dann so wichtig, in einer Branche, die immer mehr in Richtung White Label driftet, dann praktisch so zu arbeiten? White Label, Private Label ist dasselbe. Das heißt, es wird von jemand anders hergestellt und du bringst das ganze Herzblut da rein. Aber bist nicht selber nach außen eigentlich mit deinem eigenen Label derjenige, der bekannt wird. Aber du bringst ja alles mit. Du bist ja
total Alter. Total spannende Frage. Also ist eine sehr persönliche Frage jetzt, die will ich auch so beantworten. Ich habe nicht das Ziel, ein Monument für mich oder eine Statue oder was auch immer so aufzustellen, dass da jeder drauf schaut und es alle ganz toll finden oder so, sondern es geht darum, dass ich wirklich und das meine ich ernst, das beste Futter für Hunde und Katzen herstellen will. Und dieses beste Futter so schnell wie möglich in die Breite und in die Tiefe der Hundehaltung und der Katzenhaltung bringen will. Und da im Speziellen jetzt ich nicht über unlimitierte Ressourcen verfüge, sondern wirklich sage, wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich mit den richtigen Partnern Markt machen, also wirklich Marktanteile gewinnen, ist es so, dass mir es wesentlich wichtiger ist, dass ich Mitstreiter im Geiste finde. Zum Beispiel du bist auch so einer, wir beide so divers, wir diskutieren, so einig sind wir in einer gemeinsamen Vision und Sicht auf die Pet-Branche. Ja. Und genau so gibt es da draußen Markeninhaberinnen, die dieses Ziel auch teilen und wirklich dafür kämpfen und natürlich, und jetzt komme ich auf einen ganz praktischen Grund, auch ihre Marketinggelder so allokieren, dass eben die von uns im Speziellen bei Fair Food hergestellten Nassfuttermittel auch so schnell wie möglich in die Breite gebracht werden. Und das ist das Ziel von uns, ja, dass wir wirklich so schnell wie möglich so viel Hunde und Katzen gesund ernähren wie irgendwie.
Fassen wir es zusammen. Ein Private Label Nutzer, also eine Marke, die sich nach außen hin darstellt, die wir auch alle irgendwo kennen, wo auch bevorzugen. Das ist meine Marke, die ich für mein Tier nehme, ist in 90% der Fälle markengetrieben, aber nicht produktverantwortlich. Deshalb sind so echte Hersteller, wie du es bist, die Produktentwicklung, Verantwortung und Wirkung in den Mittelpunkt stellen, ganz wichtig, aber ich glaube leider sehr selten. Kannst du das so unterschreiben?
Also mal abgesehen davon, dass natürlich jeder von sich selber schon überzeugt ist und das, sonst dürfte ich den Job auch nicht machen, dass wir das wirklich gut machen. Ich bin ganz sicher, es gibt auch viele andere, ich will nicht sagen ehrliche, das klingt so, dass alle anderen unehrlich sind, aber Leute, die es richtig machen wollen, sagen wir es so rum. Man muss eigentlich dazu sagen, es gibt auch viele Graubereiche im Pet-Bereich, gerade was Rohstoffbeschaffung angeht. Und ich bin ganz sicher, und das merke ich, habe ich damals bei meinem alten Job gemerkt und jetzt merke ich es noch mehr. Damals war ich im Trockenfutterbereich, der war schon in Teilen, ich sag mal, mehr grau als weiß oder schwarz. Im Nassfutterbereich, wo ich mich jetzt tummle, ist es noch viel mehr der Fall. Also es ist so, dass zum Beispiel es nur relativ wenig Fleischtracking gibt oder gar kein Fleischtracking. Darunter verstehe ich, dass die wahre Herkunft von Fleisch oftmals im Verborgenen bleibt. Und es steht zwar bei Gleitpapieren was drauf oder es wird was gesagt oder zum Beispiel gemeint, das ist dasselbe Produkt wie vorher oder so. Und dem ist halt einfach oftmals nicht so, weil es halt auch Kategorie 3 Material ist. Es ist ein Nebenstromprodukt, es ist kein Hauptprodukt. Und da nun mal diese Kategorie 3 Produkte die Hauptqualitäts- oder eine sehr wichtige Qualitätsaussage treffen, glaube ich schon, dass wer bei uns kauft und beim Hersteller dann seines Vertrauens quasi sich dauerhaft seiner Marke anvertraut, dass die bei uns besonders gut aufgehoben sind. Von dem her, es gibt Unterschiede. Ich möchte aber nicht sagen, dass die anderen es falsch machen. Ich sage nur, dass da auch ziemlich viele Bereiche ausgenutzt werden.
Wenn ihr jetzt Hersteller, oder nicht jetzt ihr speziell, sondern ein Hersteller da ist, der ja nun mal, wie ich vorhin gesagt habe, komplett in Vorleistung treten muss, mit allem drum und dran. Und jetzt wird die wirtschaftliche Lage schwieriger. Er bekommt meinetwegen die Rohware nicht. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Dann hat das ja letztendlich auch unter anderem eine direkte finanzielle Auswirkung für eine Marke. Denn wenn die Marke nicht liefern kann, weil ihr nicht lieferfähig seid, dann ist das ja eine Co-Abhängigkeit. Was passiert denn in dem Fall, wenn eine Marke aufgrund dessen eventuell so starke Umsatzverluste einfährt, weil das der Hersteller mit dem Produkt nicht nachkommt? Was passiert da also eigentlich?
Das ist der kritischste Bereich, den ich kenne in dem Pet-Bereich und auch gleichzeitig der, ich sag mal, sensibelste. Die Liefertreue, also die ständige Lieferbereitschaft und Fähigkeit, ist für eine Marke oberstes Gut. Und jetzt komme ich zu einer Aussage, die wäge ich gut ab. Ich bin ganz sicher, dass in vielen Fällen die Lieferfähigkeit an oberster Stelle steht, auch unter Veränderungen von Rezepten oder Rohstoffen. Bin ich ganz sicher. Hm. Also, weil ich habe es zu oft erlebt und es ist heute noch so, wir sind Kategorie 3 Materialien, das sind nicht alle immer so verfügbar und auch nicht in der Quantität. Und es gibt ja auch vom Futtermittelgesetz erlaubte Toleranzen, was Veränderungen angeht. Und diese Toleranzen und Spielräume werden ausgenutzt, vor allem im Nassfutterbereich. Weil, und jetzt komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt, je mehr offen deklariert wird, je pseudo-transparenter die Deklaration erscheint mit auf einzelne Prozent runtergebrochene Gehaltswerte von Herz oder Lunge und Leber, desto mehr lädt es ein dazu, dass das nicht produziert werden kann, wenn halt wirklich mal, ganz praktisches Beispiel, eine Geflügelpest bricht auf, die Geflügelgrippe oder die afrikanische Schweinepest oder keine Ahnung was, und schon fallen große Bereiche des Marktes weg und du hast einfach diese Rohware nicht mehr und trotzdem lieferst du und natürlich lieferst du mit veränderten Rezepten, deswegen, das ist leider Gottes in der Branche kommt oft vor.
Von daher haben wir es tatsächlich auch, das, was ich immer wieder feststelle, natürlich auch, wenn ich in der Diätetik, in der Überprüfung von Rationen oder aber von Produkten, die mir die Endkunden so liefern bei einem kranken Tier und ich mir das angucke, stoße ich manchmal halt natürlich auch darauf, das heißt manchmal sehr häufig, dass ich eine sehr geschlossene Deklaration habe. Und aber das sind genau diese Falltüren, ne, wo dann einfach man auch sehen kann, das ist eigentlich beliebig austauschbar, was da reinkommt. Ja, ob ich da nur, wenn da wirklich drin steht, dass überwiegend Muskelfleisch drin sein soll, meinetwegen bei einer Fleischdose, dann, und da steht eine Prozentangabe dabei, dann erwarte ich auch, dass dieses Muskelfleisch da drin ist. Steht da aber nur Fleisch, dann weiß ich ja nicht, was es ist. Und damit bin ich ja in dem Moment, ist das Ganze ja sehr austauschbar. Und da würde ich dann von meiner Seite aus wirklich auch sagen, bitte einfach nur den Hersteller anrufen bei der Marke, nachfragen und dann sich auch mal vielleicht auch den Hersteller nennen lassen. Es gibt genügend Marken, die da auch bereit sind, den Hersteller zu nennen. Nicht unbedingt jedem Endkunden, aber zumindest auch, wir haben ja auch Ernährungsberater, die hier zuhören und denen ist es auch gestattet, da natürlich nachzufragen. Sie müssen es auch, damit sie einfach wissen, womit habe ich es eigentlich zu tun hier? Aber das ist dann schon mal etwas, wo ich sag mal, ein bisschen Misstrauen natürlich auch in Marken entstehen können, ne, da draußen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau vor demjenigen, der herstellt. Das ist eine riesengroße Verantwortung. Es ist eine Menge, was da vorgegeben werden muss. Und ohne euch Hersteller würden die Marken gar nicht leben.
Amen.
Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich sage schon mal Tschüss.
Tschüss und ich freue mich.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.